HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Der Siemens-Konzern will in den kommenden Jahren weltweit 6.900 Stellen abbauen. Etwa die Hälfte davon in Deutschland.
Die Gefühle kann man sich schwer vorstellen. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ich habe 2 Kinder zu Hause, ich habe eine Frau.
Schockiert? Also mir fehlen einfach die Worte. Anders kann man das nicht sagen. Ich bin lange in der Firma und so etwas habe ich noch nie erlebt.
Es ist ein bitterer Tag für die Region, aber auch ein bitterer Tag für die Unternehmenslandschaft in Deutschland.
Siemens steht hervorragend da. Ist kein Sanierungsfall, ist nichts. Es ist wirklich die Profitgier.
Die Firmenseite sagt, es ist Strukturwandel.
Unsere Power- und Gasdivision kämpft seit längerem mit einem sehr schwierigen Markt.
Und man hat meiner Ansicht nach viel zu spät reagiert.
Ich bin jetzt 34 Jahre dabei, durch dick und dünn sind wir gegangen. Und jetzt bekommt man kurz vor Weihnachten so eine Mitteilung.
Siemens hat Milliarden Gewinne gemacht und kann jetzt nicht hier diese ganze Region schrumpfen. Das geht nicht.
Wir haben ja eine Vereinbarung, keine Betriebskündigung, keine Standortschließung. Und wenn Siemens meint, sie können sich nicht mehr dran halten, sind wir arbeitskampffähig.
Es wird massiven Protest und Widerstand geben, das lassen wir denen nicht durchgehen.
Siemens will Werke in Deutschland schließen. Das war schon vergangene Woche die wichtigste Nachricht aus der Unternehmenswelt. Und es wäre ein guter Grund gewesen, den rasenden Wandel in der deutschen Industrie, jedenfalls bei Siemens, aber nicht nur da, zum Thema der Jamaika-Verhandlungen zu machen. Darüber zu reden, welche gesetzlichen Regeln sollen wir aufstellen, um in der Globalisierung deutsche Jobs zu sichern. Aber das ist nicht passiert. Jedenfalls nicht öffentlich, sondern wenn überhaupt in Hinterzimmern der gescheiterten Sondierung. Und so muss die politische Debatte ins Wartezimmer, bis eine neue Regierung in Berlin steht. Das können sich anscheinend Parteien leisten, nicht aber Unternehmen, die auf dem Weltmarkt überleben und Gewinne machen wollen. Siemens tut das, die Firma fährt Milliardengewinne ein, will aber gleichzeitig Standorte schließen und tausende Stellen abbauen. Ist das der Preis der Globalisierung? Oder hat Siemens ähnlich wie die deutschen Autobauer Entwicklungen verschlafen? Auch der Standort Offenbach mit seinen 700 Mitarbeitern steht vor dem Aus. Dort war und ist seit vergangenen Freitag die Wut groß.
Eine Mitarbeiterin kann nach der Betriebsversammlung bei Siemens in Offenbach kaum die Tränen zurückhalten.
Es ist hoch emotional jetzt gerade für mich auch. Ich arbeite schon 30 Jahre für das Unternehmen, also schwierig, sehr schwierig.
Enttäuschung, Empörung und Wut über Siemens sind groß nach der Betriebsversammlung. Siemens hat angekündigt, den Standort Offenbach mit dem in Erlangen zusammenzulegen. Marita Weber von der IG Metall wirft dem Unternehmen vor, die Wahrheit zu verschleiern.
Man hat durch die Blume gesprochen, verklausuliert, dass der Standort geschlossen wird und hat auch nur von vertrauensvoller Zusammenarbeit gesprochen. Die Belegschaft hat eben laut gelacht innen drin und das ist eine absolute Frechheit.
Konkret heißt das, die Arbeitnehmervertreter gehen davon aus, dass Siemens den Standort Offenbach komplett aufgeben will. Im schlimmsten Fall könnten alle 800 Arbeitsplätze verloren gehen. Max arbeitet seit über 10 Jahren hier. Er sagt, Offenbach sei immer profitabel gewesen. Selbst im vergangenen Jahr habe man hier einen deutlichen Gewinn gemacht. Aber das interessiere den Finanzchef, den CFO, nicht.
Der CFO hat dann deutlichst gesagt, es geht um den Profit, eindeutig.
Und das Gefühl haben alle Mitarbeiter. Mehrere hundert machen sich nach der Betriebsversammlung zu einem Protestmarsch auf. Der Offenbacher Betriebsratsvorsitzende Matthias Thiessen ist selbst noch ganz fassungslos.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir Offenbacher verstehen die Welt nicht mehr.
Die Entscheidung, Arbeitsplätze und Werke zu schließen, kann in Offenbach niemand verstehen. Die Mitarbeiter pfeifen immer wieder Siemens-Chef Joe Käser aus, von dem sie sich im Stich gelassen und hintergangen fühlen.
Die Enttäuschung ist schon groß, wie es kommuniziert wird und dass es so plötzlich einem entgegengeschossen wird, kurz vor Weihnachten.
Frustriert und geschockt. Geahnt haben wir es schon. In mehr als 25 Jahren Siemens habe ich das aber noch nicht erlebt.
Das ist schon ein Armutszeugnis.
Am Standort Offenbach werden Kraftwerke geplant, der Bau wird überwacht und begleitet. Anlagen werden gewartet. Das Argument von Siemens, das Geschäft gerade mit Gasturbinen sei regelrecht zusammengebrochen. Deshalb die harten Einschnitte. In Offenbach sind viele hochqualifizierte Ingenieure beschäftigt. Sie hängen jetzt auch in der Luft. wissen nicht, wie es weitergeht. Ein 50-Jähriger geht fast trotzig mit der Situation um.
Wird man wahrscheinlich eher woanders versuchen müssen. Hab hohe Fähigkeiten, die werden woanders auch gebraucht.
So macht sich jeder Gedanken, welche Möglichkeiten es noch gibt. Zumal noch gar nicht bekannt ist, wie schnell Werksschließung und Arbeitsplatzabbau umgesetzt werden sollen. Der Betriebsratsvorsitzende Matthias Thiessen will die Werksschließung nicht so leicht hinnehmen. Er will mit dem Unternehmen verhandeln. Die Entscheidung soll rückgängig gemacht werden. Nach dem Protestmarsch machen sich die Mitarbeiter dann wieder auf den Weg an ihre Schreibtische und Computer.
Wir kämpfen für alles. Wir kämpfen für Gerechtigkeit. Wir sind schwer enttäuscht alle und hoffen einfach, dass es irgendwie weitergeht.
Mehr kann er nicht sagen. Die Stimme bricht ihm weg.
Unser HR-Reporter Lars Hoffmann, dessen Bericht Sie eben hörten, war am vergangenen Freitag vor dem Siemenswerk in Offenbach. Heute wollte die IG Metall einen Schweigemarsch durch Erfurt anführen. Das dortige Siemenswerk scheint ebenfalls zur Disposition zu stehen. Aber so meine Frage an Lars Hoffmann, an wen richtet sich der Marsch überhaupt?
Im Grunde genommen muss man sagen, an alle Beteiligten. Er richtet sich zum einen natürlich an die Beschäftigten, soll heißen, wir kümmern uns um euch. Er richtet sich aber auch ganz direkt an das Unternehmen Siemens. Das ist auf der einen Seite so ein bisschen fast wie ein Hilferuf, aber auch sowas wie eine Drohung. Redet mit uns über eure Pläne. Und er richtet sich natürlich auch an die Politik, soll heißen, hier läuft was schief, helft uns bitte. Und man muss auch sagen, das ist natürlich nicht das Einzige. Man packt da jetzt alles aus. Es war schon lange geplant, aber in dieser Woche findet 2 Tage lang die jährliche Betriebsrätekonferenz von Siemens in Berlin statt. Da treffen sich 600 Betriebsräte. Da geht es natürlich vor allem um diese Schließung. Da wird es auch eine Protestkundgebung geben. Das soll in den nächsten Wochen einfach so weitergehen. Man versucht wirklich alles noch, diese Pläne, Werke zu schließen, Stellen abzubauen, tausende Stellen abzubauen, Leute im schlimmsten Fall sogar zu entlassen, noch irgendwie zu verhindern.
Und dann gibt es ja als schärfste Waffe das Streikrecht. Hätte die IG Metall ihre Kassen gut genug gefüllt für dieses äußerste Mittel, Siemens zu bestreiken?
Naja, das muss man ein bisschen so sehen. Diese Streikkasse ist im Grunde genommen bei allen Gewerkschaften das bestgehütete Geheimnis. Da lässt man sich überhaupt nicht in die Karten gucken. Aber ich glaube schon, dass man da genug Geld in der Kasse hat. Siemens wäre ja, wenn es zu Streiks kommt, nur eine Baustelle unter vielen. Die viel größere, muss man sagen, die viel größere Bedrohung für die Streikkasse ist die im Moment laufende Tarifrunde. Da geht es ja nicht nur um 6% mehr, die gefordert werden. Es geht auch um Arbeitszeitverkürzungen. Und das macht die Sache so explosiv, sage ich mal. Normalerweise läuft die Tarifrunde mit Warnstreiks ab. Das ist überhaupt kein Problem für die Streikkasse. Aber wenn es um so grundsätzliche Fragen geht, dass kürzer gearbeitet werden soll, wie die Gewerkschaft das fordert, dann kann es auch durchaus zu längeren Streiks mal wieder kommen hier. Und da hat sich die IG Metall, glaube ich, schon ganz genau vorher angeguckt, wie viel Geld sie in der Kasse haben, und ich gehe mal davon aus, dass sie wirklich gut gefüllte Streikkassen haben.
Andererseits verlagert ja die deutsche Industrie immer mehr Produktionsstätten ins Ausland. Was hilft da noch Streik? Ist das nicht eine stumpfe Waffe?
Nein, das ist keine stumpfe Waffe am Ende. Man will aber jetzt auch im Fall von Siemens nicht direkt mit Streiks anfangen. Das ist tatsächlich das allerletzte Mittel. Aber man hat es schon mal ausgepackt. Man droht immerhin damit. Man will jetzt auf verschiedenen Wegen vor allem erstmal erreichen, dass das Unternehmen diese Entscheidung, Werke zu schließen und zu verkaufen, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen, diese Grundsatzentscheidung erstmal rückgängig macht. Und dann will die Gewerkschaft, dann wollen die Betriebsräte mit dem Unternehmen darüber sprechen, wie diese Kraftwerkssparte, um die es ja geht, umgebaut werden kann, verträglich umgebaut werden kann für die Beschäftigten. Wenn das Unternehmen sich da aus Sicht der Arbeitnehmervertreter nicht bewegt, dann kann es tatsächlich nach Protesten, nach Verhandlungen, Gesprächen irgendwann auch zu Streiks kommen. Stumpf ist dieses Schwert, glaube ich, nicht Streik, aber ich glaube, wenn das so weit eskaliert, dass es zu Streiks kommt, dann wird es am Ende nur noch darum gehen, wirklich für die Beschäftigten, die betroffen sind, die ganze Sache möglichst abzufedern. Ich glaube, mit solchen Streiks wird man die Entscheidung, Werke zu schließen, nicht grundsätzlich rückgängig machen können.
Nein, das nicht, aber man kann Macht demonstrieren und auch Arbeitnehmern zeigen, es lohnt sich, bei uns zu sein. Es lohnt sich, IG Metall-Mitglied zu sein und dafür auch Gewerkschaftsbeiträge zu zahlen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Argument.
Das ist auf jeden Fall so. Das spielt in den Hinterköpfen auch in anderen Bereichen, bei anderen Gewerkschaften immer wieder eine Rolle. Sozusagen ein Streik kann auch sowas wie Werbung für eine Gewerkschaft sein. Das merkt man auch immer wieder. Das sind Erfahrungen, die auch zum Beispiel Verdi macht, die in den letzten Jahren Jahren ja deutlich an Mitgliedern verloren haben, in Fällen, in denen es zum Konflikt kommt, in Fällen, in denen tatsächlich um Produktionsstandorte, um Betriebe gekämpft wird, wo gestreikt wird, da gewinnen die Gewerkschaften Mitglieder, obwohl das ja in der Regel tatsächlich schlechte Zeiten sind, weil es da wirklich ans Eingemachte geht. Also so gesehen ist so ein Streik natürlich auch immer zu einem Teil Werbung für eine Gewerkschaft.
Die IG Metall hat ihre Macht in der Zahl der Beschäftigten, die sie organisiert, aber sie sitzt ja gleichzeitig im Aufsichtsrat vom Siemens. Hat sie da überhaupt noch strategischen Einfluss oder ist das ein schönes, schmückendes Beiwerk, dass sie da einen Sitz hat, aber letztendlich auf Entscheidungen, was Siemens in Zukunft macht und wie es sich aufstellt, keinen Einfluss hat?
Naja, schmückendes Beiwerk wäre jetzt wahrscheinlich etwas weitgehend. Ich habe heute zum Beispiel mit Jürgen Kerner von der IG Metall gesprochen. Der sitzt bei Siemens auch im Aufsichtsrat. Der sagt, dieser Konzernaufsichtsrat, der befasst sich gar nicht mit einzelnen Standortfragen. Das sind bei Siemens mehrere hundert Standorte weltweit. Da geht es eher so ums große Ganze. Und umso größer ist das Entsetzen bei den Betriebsräten, bei der Gewerkschaft jetzt in den letzten Tagen gewesen. Es gab schon länger Gerüchte, dass Siemens wirklich Werke schließen will. Aber man hat die Arbeitnehmervertreter erst sehr, sehr kurzfristig, vergangene Woche Donnerstag, über konkrete Pläne informiert. Am Freitag früh wurden dann die Beschäftigten teilweise per Videokonferenzen informiert. Also man hat sich da von Unternehmensseite gar nicht in die Karten gucken lassen und die Arbeitnehmervertreter fast so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Das ist nicht unbedingt ein Problem des Aufsichtsrates, sondern das ist eine Frage des Umgangs miteinander. Und da sagt auch beispielsweise Jürgen Kerner von der IG Metall, sei völlig neu, dass man so miteinander umgeht bei Siemens. Das entsetzt im Grunde genommen alle Beteiligten.
Lars Hoffmann über Macht und Ohnmacht der IG Metall, die jetzt bundesweite Proteste gegen die geplanten Schließungen von Siemens-Werken organisieren will. Und da mag eine versteckte Sehnsucht mitschwingen nach längst vergangenen Zeiten, als Arbeiterdichter noch euphorisch über Eisenwerke schrieben, einer wie Gerrit Engelke zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Vor einem Eisenwerk. Öffnet euch, Tore, ihr Türen springt auf. Ich will sehen, was die Eisenbahnzüge rollen, will sehen, was die Dampfer, die übervollen Schiffe schleppen Strom ab, Strom auf. Ich will in das Herz deines Körpers schauen, Stahlwerk, mit deinem grauen und blauen Staubrauchmantel, der Öfen und Kamine bedeckt, will sehen, was sich unter den halligen Dächern versteckt, will schauen, was mit Gestöhn und Geschnauf die Werkbahn über Straßen und Höfe rollt und warum das Brausen der Räder tollt. Öffnet euch, Tore, ihr Türen springt auf. Was die Menschen fluchen und jubeln macht, warum der Hass und die Freude wacht, will ich sehen, will sehen, was Fäuste und Schultern breitet, was die Seele schwellt und die Augen weitet, den Rücken krümmt und die Lunge quält, was den einen verdirbt und den anderen stählt, den einen erhöht und den anderen zerfrisst, will sehen, was die Arbeit ist, die Arbeit im rasenden, rauschenden Lauf. Öffnet euch, Tore, ihr Türen springt auf. Ich will sehen, wie ein Kanonenrohr wird, die Granate sehen, die platzend zerklirrt, die Schiene, wie sie sich presst und lenkt, wie rauschend sie durch die Walze sich drängt, die Pressen, die Hämmer, die Feuerfluten, die Öfen, die Flammen, die Dämpfe, die Gluten, die Menschen, Maschinen verschlungen im Lauf. Öffnet euch, Tore, ihr Türen springt auf.
Rasende Wucht des Werkes, aber dieser Arbeiterdichter hat auch beschrieben, wie hoch der Preis der Industrialisierung schon Anfang des 20. Jahrhunderts war. Den einen verdirbt sie, den anderen stellt sie. Und das ist Anfang des 21. Jahrhunderts nicht anders. Sie hören H2 der Tag, nicht nur bei Siemens, Milliardengewinne und Jobverlust, heute unser Thema. Redet mit uns. Das ist der Appell der IG Metall und der bei Siemens Beschäftigten, deren Werke jetzt offenbar vor der Schließung stehen. Aber worüber soll Siemens mit seinen Beschäftigten überhaupt reden? Es gibt da etwas und es trägt den Titel der süddeutschen Stadt Radolfzell. Dahinter steckt eine Art Beschäftigungspakt, auf den sich Siemens mit der Gewerkschaft verständigt hatte. Was steht da drin? Die Kollegin des Bayerischen Rundfunks, Birgit Harprath, fasst das jetzt kurz mal zusammen.
Nur 3 DIN-A4-Seiten umfasst das Papier, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Das Abkommen von Radolf Zell wurde 2010 unterschrieben, auf Siemens-Seite noch von Peter Löscher an der Spitze. Es sichert zu, dass keine Standorte geschlossen oder verlagert werden. Außerdem können betriebsbedingte Kündigungen nur im Einvernehmen mit der IG Metall und dem Betriebsrat erfolgen. Und selbst wenn es irgendwo im Konzern überhaupt nicht rund läuft, sieht das Abkommen vor, dass unverzüglich verhandelt wird. Gekündigt werden können die 8 Paragraphen von einer Seite durchaus, doch Siemens hat schon bekräftigt, das nicht tun zu wollen. Die IG Metall wirft dem Vorstand nun aber vor, mit seinen veröffentlichten Plänen gegen die Abmachung von Radolf Zell zu verstoßen. Juristisch dagegen vorzugehen dürfte nicht leicht werden, in der Praxis aber haben Gewerkschaft und IG Metall durchaus Druckmittel. Zum einen kann der Betriebsrat Überstunden verweigern, der andere Hebel ist der Aufsichtsrat. Der hat zwar beim Personalabbau direkt nicht mitzuentscheiden, aber Siemens braucht die Arbeitnehmerbank, will der Vorstand nicht gegen sie etwas durchsetzen, wie den Börsengang der Medizintechnik.
Unter Punkt 6 ist dort also fixiert, es werden keine Standorte geschlossen oder verlagert. Alexander Brederik, helfen Sie uns als Anwalt für Arbeitsrecht bei der Einschätzung. Ist das eine wasserdichte Absicherung der Beschäftigten von Siemens? Offensichtlich doch nicht.
Naja, man muss zunächst einmal sich überlegen, wenn wir eigentlich das ganze Beschäftigungspakt nennen und wir gleichzeitig Milliardengewinne haben und jetzt über betriebsbedingte Kündigung geredet wird und das hat ja die Arbeitgeberseite ins Spiel gebracht, dann muss man sich fragen, was ist denn so ein Beschäftigungspakt letztlich wert? Der ist ja das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist. Jetzt ist die nächste Frage dann, wie das Gerichte nachher werten würden und welche Möglichkeiten der Betriebsrat bzw. die Gewerkschaft hat, dagegen vorzugehen. Aber aus den Statements, die ich da so vernehme, Garantien gibt es daraus nicht.
Es gibt keine Garantien und es kann also sein, dass doch Standorte geschlossen werden. Und wird es daraufhin hinauslaufen? Ist dann die Kündigungsschutzklage ein scharfes Instrument? Was sind da Ihre Erfahrungen als Arbeitsrechtsanwalt?
Zunächst mal ist es so, dass Unternehmen schon im Vorfeld, und das ist ja bei Siemens auch der Fall, vor Kündigung versuchen, Arbeitnehmer durch Aufhebungsverträge, durch irgendwelche anderen Mittel und eben auch jenseits betriebsbedingter Kündigung, zum Beispiel durch personenbedingte Kündigung bei Krankheit, durch verhaltensbedingte Kündigung, schon mal so den Mitarbeiterstab zu reduzieren. Und in all diesen Fällen, wie auch wenn es dann tatsächlich eine betriebsbedingte Kündigung gibt, müssen Arbeitnehmer sofort zum Arbeitsrechtler gehen. Das ist zumindest mein dringender Rat. Man hat 3 Wochen Zeit für die Kündigungsschutzklage, aber man muss am besten am ersten Tag schon überprüfen lassen, ob die Kündigung zum Beispiel formal wirksam ist und ob man da direkt was gegen machen kann. Ja, aber 3 Wochen hat man für die Kündigungsschutzklage.
Also Siemens hat die unternehmerische Entscheidungsmacht. Das Unternehmen kann kündigen, so viel verstehe ich aus dem Gespräch bisher. Das Unternehmen kann auch Standorte schließen. Die Firma kann aber beispielsweise auch Aufhebungsverträge anbieten für die Beschäftigten in den Standorten, die jetzt von der Schließung bedroht sind. Das ist eine Möglichkeit vor der Kündigung, die Siemens wahrnehmen könnte. Was müssen Arbeitnehmer da beachten? Wo sind die Tücken solcher Aufhebungsverträge?
Wenn ich als Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag angeboten bekomme, dann muss mir eins klar sein. Wenn ich das Ding unterschrieben habe, dann kann man nichts mehr tun. Und viele Aufhebungsverträge haben halt bestimmte Tücken, wie zum Beispiel, dass man dann bei der Bundesagentur für Arbeit eine Sperrzeit bekommt für 3 Monate, also kein Arbeitslosengeld, dass, wenn die Kündigungsfristen nicht eingehalten sind, sogar eine Anrechnung erfolgt, eine Abfindung. Ja, weil meistens ist ja das Lockmittel, der Arbeitgeber verspricht eine hohe Abfindung. Und man muss halt gucken, ob nicht ein großer Teil der finanziellen Vorteile aus der Aufhebungsvereinbarung durch die Nachteile wieder kompensiert wird.
Und wer zahlt zum Beispiel die Kündigungsschutzklage oder die Prüfung des Aufhebungsvertrags, ist das ausschließlich der Beschäftigte? Ich meine, das ist ja nicht ganz preiswert.
Richtig. Also wenn ich mich beraten lasse, zahle ich das immer selbst. Ja. Und ich kann nur dringend empfehlen, wer das noch nicht hat, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Ja. Wir Anwälte empfehlen Rechtsschutzversicherung nicht, weil wir die so mögen, wir haben mit denen eigentlich nur Ärger, sondern weil sie ermöglichen, dem Arbeitnehmer ohne Blick auf die Kosten gegen solche Dinge vorzugehen, wie eben eine betriebsbedingte Kündigung. Ne. Und wir hatten ja vorhin gesagt, Der Arbeitgeber kann betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Das kann er übrigens immer. Die Frage ist ja nur, sind die wirksam und wie weit steht Rathaus Zell der Wirksamkeit entgegen oder andere Umstände? Und da gibt es genug. Und um das rauszubekommen, muss ich eben diese Kündigungsschutzklage einreichen. Und beim Aufhebungsvertrag ist es genauso. Wenn ich wissen will, welche Folgen dieser Aufhebungsvertrag hat, muss ich mich beraten lassen. Und in der Regel bleibt es nicht bei einer Beratung. Also wenn Leute zu mir kommen wegen einer Beratung zum Aufhebungsvertrag, endet das meistens darin, dass man dann den Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber schon vertritt, um einfach die Bedingungen deutlich zu verbessern.
Und wenn Siemens beispielsweise einen Aufhebungsvertrag dem Beschäftigten anbietet, wie lange kann ein Arbeitnehmer die Unterschrift rauszögern? Gibt es da zeitliche Limits?
Nein, keiner muss unterzeichnen. Also ich muss niemals unterzeichnen. Wenn der Arbeitgeber die Unterzeichnung nicht bekommt, bleibt ihm letztlich das nur Folgendes. Er kann das Arbeitsverhältnis entweder fortsetzen oder er muss irgendwelche Kündigungsgründe suchen oder, was auch oft passiert, einfach mal eine Kündigung aussprechen. Dann ist ja der Arbeitnehmer gezwungen, vor das Arbeitsgericht zu gehen. Und das ist dann wieder so eine teils eben auch etwas traurige Statistik. 95% der Fälle vor dem Arbeitsgericht enden ja nicht damit, dass das Arbeitsverhältnis fortgesetzt wird, sondern mit einer Beendigung gegen Zahlung einer Abfindung. Ja, also die Jobs sind am Ende dann doch weg. Es ist immer nur die Frage, was hole ich als Arbeitnehmer letztlich aus der Situation noch raus?
Und das hängt ja auch ein Stück vom Arbeitsrichter ab. Ihre Erfahrung vor Gerichten, urteilen Arbeitsrichter generell im Sinne der Unternehmen oder schlagen die sich auch schon mal auf die Seite der Arbeitnehmer, der dann eine Kündigungsschutzklage einreicht oder wo es um die Höhe der Abfindung vor Gericht geht?
Es ist ja so, ich muss ja immer eine Kündigungsschutzklage einreichen, um dann überhaupt im Verhandlungswege, auch vor Gericht, genau wie außergerichtlich, dann diese Abfindung zu bekommen. Ja? Und da ist es so, Arbeitsrecht ist im weitestgehend Arbeitnehmerschutzrecht. Der schwache Arbeitnehmer soll vor dem starken Arbeitgeber, und das ist ja nun bei Siemens ganz klar so, ja, das ist ja ein großes Unternehmen, macht Milliarden Gewinne und schmeißt die Leute raus. Also das Arbeitsrecht schützt die Arbeitnehmer. Und es sind dann doch eine Menge auch formaler Hürden für den Arbeitgeber. Und aus diesen ganzen Unsicherheiten heraus kommen dann eben, die kann man eben für sich als Arbeitnehmer nutzen. Und um auf die Frage zurückzukommen, da Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht ist, sind doch die Gerichte in der Tendenz arbeitnehmerfreundlich eingestellt. Und man sollte jetzt als Arbeitnehmer da keine allzu großen Sorge vor dem Arbeitsrichter haben.
Alexander Brederick, besten Dank. In den lyrischen Texten aus der Hochphase der Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts ist selbstverständlich noch nicht die Rede von Aufhebungsverträgen und Kündigungsschutzklagen. Diese Möglichkeiten haben die Gewerkschaften erst nach dem Zweiten Weltkrieg erstreiten können. In der Ode an ein Pumpwerk von Paul Zech ist der Mensch noch ganz winzig und die Maschine riesengroß.
Pumpwerk. Der Dynamo, auf weißer Fliesenhaut geschraubt, heult dumpf wie Brandung. An den Manometerskalen vibrieren Zeiger, doppelzüngige Spiralen von Zahl zu Zahl. Das Kolbenungeheuer schnaubt durch Bäche Öl. Tobt ichlos, wutgeschwellt, wie heiße Pantherläufe hinter einem Gitter. Der Räderberge fernher schwingendes Gewitter bläst auf den Pistons Nervenarien, Blitzbegrellte. Ach, winziger Mensch du, der den Hebel packt, der Kolben Anarchie mit einem Griff zu zähmen, der Mühlen malmendes Gewicht zu lähmen, winziger Mensch. Wie deine Lippen spielend Gedanken ziehen, das Luftreich zu durchkielen. Du stöhnst, tief tobt der Schacht, ein roter Katarakt.
Aber diese riesengroßen Maschinen, die gibt es auch heute noch. Gasturbinen von Siemens sind auch nicht gerade klein. Und die Beschäftigten in Offenbach überlegen in diesen Tagen, was sie tun müssen, um sich gegen Siemens nicht winzig zu fühlen. Wenigstens nicht winzig im Protest. Das Werk kann geschlossen werden, soll womöglich geschlossen werden. Und einer, der das genau verfolgt, ist der hessische grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Seine Geburtsstadt ist nämlich Offenbach. Und ihn lassen die Pläne von Siemens deshalb auch nicht kalt, wie unser Wiesbaden-Korrespondent Christopher Plass berichtet.
Wenn es um Offenbach geht, fühlt sich Hessens grüner Wirtschaftsminister Al-Wazir besonders gefordert. Dort wurde er geboren, dort lebt er bis heute. Was jetzt dort bei Siemens droht, das kann dem Wirtschaftsminister auch aus dieser Verbundenheit heraus nicht gefallen.
Ich muss eigentlich schon sagen, dass ich alles andere als erfreut war zu sehen, in welchem Umfang ein Kahlschlag da vorgesehen ist. Und natürlich werden wir von Seiten des Landes jetzt auf Siemens zugehen. Wir werden auf die IG Metall zugehen, auf den Betriebsrat zugehen.
Ministerpräsident Bouffier hat nach Angaben der Staatskanzlei in einem Gespräch mit der Unternehmensleitung angedeutet, dass er für den Standort Offenbach eine konstruktive Lösung erwarte, die partnerschaftlich mit dem Unternehmen, dem Betriebsrat und den Gewerkschaften erarbeitet werden müsse. Es gehe um den Erhalt von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Gute Argumente habe man für den Erhalt des Standortes Offenbach, meinte Tarek Al-Wazir, unter anderem die zentrale Lage. Viel mehr habe die Landesregierung allerdings nicht in der Hand, um Veränderungen zu bewirken.
Also aus Sicht des Landes Hessen geht es natürlich nicht, dass man einem Unternehmen, dem es ja sehr gut geht, in irgendeiner Form finanziell hilft. Ich glaube, auch Siemens braucht an dieser Stelle keine Hilfe. Es ist eine unternehmerische Entscheidung. Aber die guten Argumente, die vielleicht helfen werden, auch die Argumente, dass man am Standort Erlangen Leuten, die ihre Aufgabe verlieren, sehr leicht neue Arbeitsplätze im Siemens-Konzern anbieten kann, was am Standort Offenbach natürlich nicht so leicht geht. Da finde ich, haben wir als hessische Landesregierung gute Argumente, die wir jetzt natürlich vorbringen werden.
Linken-Fraktionschefin Janine Wissler forderte die Regierung auf, sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einzusetzen. Was Siemens vorhabe, sei verantwortungslos. SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel sprach, wie Al-Wazir, von einem Kahlschlag. Der Konzern degradiere die Beschäftigten zu einer namenlosen Manövriermasse. Schäfer-Gümbel kritisierte auch, Siemens habe Entwicklungen verschlafen, weil Großkraftwerke nicht mehr in gewohntem Umfang gebraucht würden. Auch der grüne Al-Wazir räumte ein, dass es hier um Folgen der Energiewende gehe.
Der Kraftwerksmarkt verändert sich. Die erneuerbaren Energien kommen voran. Aber gerade die Gasturbinen, die dort hergestellt werden und geplant werden, die sind eine wichtige Übergangstechnologie.
Die FDP setzte genau hier an. Der Standort Hessen werde durch hysterische Klimaschutzpläne gefährdet, so der liberale Wirtschaftssprecher Jürgen Lenders. Hessen verliere an Wettbewerbsfähigkeit.
Und hat Siemens den schnellen Wandel im Energiemarkt womöglich verschlafen? Hat die schwarz-grüne Landesregierung mit dem Ausbau erneuerbarer Energien unfreiwillig mit dafür gesorgt, dass Gasturbinen von Siemens nur noch eine Übergangstechnologie mit zeitlichem Verfallsdatum sind? Die Frage geht an Markus Balser, Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung.
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Zeit der ganz großen Kraftwerke durch die Energiewende vorbei ist. Wir haben ja ein rasantes Wachstum bei grünen Technologien, bei Solarstrom, bei Windenergie. Und es wird immer weniger nötig, den Strom in ganz, ganz großen Kraftwerken zu produzieren, wie das bisher eben der Fall war. Es wird weiterhin nötig sein, diese Kraftwerke zu haben. Die werden aber viel kleiner ausfallen und auch viel flexibler sein müssen. Wir wissen, dass grüner Strom sehr volatil ist, dass grüner Strom nur produziert werden kann, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Und in den Zeiten, wo das eben nicht der Fall ist, da müssen kleinere Kraftwerke einspringen. Das wird aber eine ganz andere Struktur sein, als wir sie heute haben auf dem Energiemarkt.
Im Turbinenwerk Görlitz, das ebenfalls von der Schließung bedroht ist, heißt es aber, die Auftragsbücher seien eigentlich voll. Sind die Argumente von Siemens also vorgeschoben, dass die Investitionen sich nicht mehr lohnen? Will Siemens aus der Energietechnik eigentlich ganz aussteigen? Oder wird da mit falschen Zahlen operiert?
Na, ich glaube, dass da mit zwei unterschiedlichen Zahlen einfach operiert wird. Also das eine ist tatsächlich, die Auftragsbücher sind im Moment noch voll, die Turbinen werden im Moment noch gebaut. Es gibt Aufträge, die abgearbeitet werden. Aber wenn man genauer in die Zahlen hineinschaut, auch bei Siemens, dann sieht man, dass eben die Aufträge ausbleiben, dass also für die Zukunft immer weniger Geschäft zu erwarten ist. Das ist auch ganz plausibel. Also weltweit haben wir eine stark wachsende Zahl von erneuerbaren Anlagen. Es wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr erneuerbare Anlagen weltweit gebaut als eben konventionelle Kraftwerke. Und das bedeutet, dass deutlich weniger solcher Turbinen in Zukunft gebaut werden. Wenn man sieht, welche Verschiebungen es auf dem Energiemarkt gibt, das ist auch eine absolut plausible Annahme. Denn wer würde denn heute unter den Unsicherheiten, die es da gibt, bereit sein, Geld in ein Kraftwerk zu investieren, das 20 oder 30 Jahre laufen muss, um sich zu rentieren? Das wird ganz, ganz schwierig. Und deshalb werden einfach immer weniger solcher Kraftwerke geplant und gebaut. Also sind auch weniger Aufträge bei Siemens angekommen.
Heißt das oder müssen wir daraus schließen, dass Siemens Entwicklungen verschlafen hat, was Sie eben beschreiben, ist ja nicht über Nacht gekommen. Dass Siemens also Entwicklungen verschlafen hat, wie die deutsche Autoindustrie im Prozess der E-Autos?
Also Sie werfen da schon eine, wie ich finde, sehr richtige Frage auf. Und man muss sich tatsächlich die Frage stellen, ob Siemens diese Energiewelt denn zuletzt wirklich noch verstanden hat. Denn diese Wendungen, die es da auf dem Energiemarkt gibt, die sind ja nicht wirklich neu. Wir sehen im Energiebereich ja auch, dass Energieunternehmen sich seit 2 oder 3 Jahren stark wandeln und das Kraftwerksgeschäft etwa in eigene Unternehmen aussortieren, gar nicht mehr unbedingt dieses Kraftwerksgeschäft selbst betreiben wollen, weil sie wissen, dass es sich nicht mehr rentiert. Und dann muss ich schon die Frage stellen, ob Siemens diese Zeichen der Zeit wirklich früh genug erkannt hat. Ich glaube, dass man sie früher hätte erkennen können, wahrscheinlich mit ähnlichen Folgen. Es wäre auch dann zu einem Stellenabbau gekommen möglicherweise, aber man hätte halt früher in andere Bereiche investieren können, die langfristig andere Stellen zumindest sichern.
Aber wenn wir mal auf die Zahlen gucken, die Kraftwerksparte Power und Gas von Siemens, so lese ich überall, sei eines der umsatzträchtigsten Geschäftsfelder des Konzerns. Dort soll aber am stärksten gestrichen werden. Ist das das Wesen der rasanten Globalisierung? Milliardengewinne, aber die Jobs gehen flöten?
Ich weiß nicht, ob das wirklich das Wesen der rasanten Globalisierung ist. Also natürlich klingt das zunächst ungerecht und natürlich wäre auch meine Forderung, dass man diesen Stellenabbau natürlich sozial abfedern muss. Also es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie Siemens solche Leute, die dann vielleicht nicht mehr gebraucht werden, einfach vor die Tür setzt. Ob das jetzt mit Globalisierung zu tun hat, es gibt und gab in der deutschen Industrie immer wieder Veränderungen. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass Unternehmen nicht an einem Geschäftsfeld festhalten können, was sich wandelt und was so einfach nicht mehr gebraucht wird, möglicherweise jedenfalls nicht in der Dimension. Aber klar ist auch, man hätte durch ein früheres Umsteuern eben deutlich früher andere Arbeitsplätze, eine andere Art von Arbeitsplätzen schaffen können und damit eben möglicherweise auch mehr für die eigenen Beschäftigten hätte tun können. Also es ist schon so, dass die Mitarbeiter da die Fehler des Managements im Moment ausbaden müssen.
Und dann gibt es ja noch etwas, was wir auch in den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen immer wieder gehört haben. Die Digitalisierung, betrifft die dann auch den Wandel in der Energiewirtschaft? Wird es auch dort so sein, wer sich nicht im Internet bewegen kann, wer nicht mit neuen Maschinen umgehen kann, der ist hoffnungslos verloren?
Also es ist tatsächlich so, dass die Digitalisierung natürlich auch einen großen Einfluss auf die Energiewelt hat. Wir sehen eben, dass es immer mehr kleine Energieproduzenten gibt. Die Konsumenten selber werden zu Produzenten. Viele der Hörer sehen das ja in ihrem Umfeld, immer mehr Solaranlagen auf den Dächern. Viele Menschen stellen sich inzwischen Energiespeicher in den Keller, um selber autark zu sein, um die eigene Energieversorgung sicherstellen zu können und selber dann noch Strom ins Netz einspeisen zu können. Es wird also immer komplizierter, die Netze zu betreiben. Und da ist sicherlich auch digitale Technik gefragt, um diese Schwankungen auszugleichen. Ob das jetzt in dem Maße, wie Sie beschrieben haben, tatsächlich Auswirkungen auf die Beschäftigten in einem Industriekonzern wie Siemens hat, wage ich zu bezweifeln. Natürlich wird das auch immer wichtiger, aber natürlich werden bei Siemens weiterhin Hochspannungsnetze produziert, werden weiterhin auch Kraftwerke produziert. Es ist also nicht so, dass von heute auf morgen da durch die Digitalisierung in der Energiewelt radikale Umbrüche bei den Jobs passieren werden.
Nee, aber die Politik könnte ja sagen, wir fordern den Ausbau erneuerbarer Energien, wir wollen das marktkonform machen. Dann muss man aber doch auch sagen, das kostet Jobs und zwar so und so viele und dazu stehen wir auch.
Das ist richtig. Das ist natürlich für die Politik sehr schwierig, genau das zu tun. Und wir sehen das ja im Bereich Kohle bei den Diskussionen im Moment, die auch in den Sondierungen geführt wurden, die wahrscheinlich bei einer nächsten Regierungsbildung wiedergeführt werden. Wir wissen in Deutschland, dass wir eigentlich die Kohle als Energieträger nicht mehr unbedingt brauchen. Wir wissen aber, dass wir die Jobs einfach auch nicht sofort ersetzen können. Das Bemühen ist jetzt da, diese Jobs durch den Betrieb von Kohlekraftwerken weiterhin zu erhalten, aber gleichzeitig eben auch einen Pfad für den Ausstieg zu entwickeln. Und das ist ein Ansatz, den die Politik natürlich tatsächlich verfahren muss und sagen muss, also ja, es wird diesen Wandel geben, aber ja, wir müssen ihn auch gestalten und müssen den Menschen, die davon betroffen sind, auch Alternativen anbieten.
Markus Balser, Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Besten Dank für das Gespräch. Und wir gehen noch einmal in die Fabrik, in jene Zeit zurück, als Siemens im frühen 19. Jahrhundert gegründet wurde.
In der Fabrik sah ich eine Weile zu, wie die Funken stieben, Räder, Riemen ohne Ruh durch den Tag getrieben. Hörte ich eine Weile, wie die Maschinen stöhnen, unter ihrer Melodie alle Pfosten dröhnen. Stampf und Stoß und Surr und Summ machten mich beklommen. Ging zum Tor hinaus ich stumm, war so froh gekommen. Draußen sah in Staub und Ruß ich ein Mädchen stehen, war soeben flügge, muss Jugend so vergehen? Fort, nur fort, schon grüßt mich hoch freier Wipfelbrausen, aber immer hör ich noch Rädersumm und Sausen.
Und heute? Heute ist Siemens ein internationaler Mischkonzern, der sich selbst umbaut und Werke in Deutschland schließen will. Getrieben von der Globalisierung, deren Wucht und Tempo so groß ist wie die Wucht und das Tempo der Maschinen, die die Schriftsteller des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in dieser Ausgabe des Tags in HR2 beschrieben haben. Kann man sich dagegen stemmen? Der Vorstandschef von Siemens, Joe Kaeser, meint, kann man nicht. Wer ist dieser Mann, der fast 7000 Jobs in Deutschland streichen will? Was treibt ihn an? Stefan Liener.
They are creating a new European champion in the rail industry with a global reach.
Ein Palais in Paris, eine Rede auf Englisch, Nachrichten über Fusionen. Das sind Auftritte, wie sie Joe Kaeser liebt. Als der Siemens-Chef im Sommer den Zusammenschluss seiner Bahnsparte mit der französischen Alstom bekannt gab, war dies wieder eine Gelegenheit, sich als Stratege zu präsentieren, der den Konzern mit klugen Schachzügen in die Zukunft führt. Ebenso sprach er Anfang November bei der Jahrespressekonferenz in München gerne über die Milliardengewinne seines Unternehmens. Eigentlich sah das Manuskript der Rede auch eine Passage über schmerzhafte und harte Einschnitte in der Kraftwerksparte vor, doch den entscheidenden Satz dort ließ Kaeser elegant wegfallen. Es gab offensichtlich eine Arbeitsteilung. Der Chef darf glänzen, die schlechten Nachrichten müssen Untergebene wie Personaldirektorin Janina Kugel verkünden. Sie gab dann auch die Stellenstreichungen und Werksschließungen bekannt, die in Deutschland tausende Mitarbeiter treffen. Vor allem im Kraftwerksgeschäft, in dem kaum noch große Turbinen gefragt sind. Der Markt hat sich dramatisch verschoben. Schnelle Erholung erwartet Siemens nicht. Aus der Sicht des Managements kann es darauf nur eine Reaktion geben. Folgt man der Logik, die Joe Kaeser zuletzt auf der Hauptversammlung postuliert hatte.
Der Wandel wird die einzige Konstante sein. Die Geschwindigkeit der Veränderung wird rasant zunehmen. Die Wucht des Einflusses wird größer. Wir müssen uns darauf einstellen, als Gesellschaft, aber eben auch als Unternehmen. Und es sind, meine Damen und Herren, nicht die größten Unternehmen, die überleben, auch nicht die schnellsten. Es werden diejenigen erfolgreich sein, deren Kultur und Werte die Anpassung an diesen Wandel am besten ermöglichen und am sinnvollsten begleiten.
Was den Wandel angeht, hat Kaeser in den vergangenen Jahren ein flottes Tempo vorgelegt. Er fusionierte das Windkraftgeschäft mit der spanischen Gamesa, gliederte die traditionsreiche Sparte für Medizintechnik aus, stülpte andere Geschäftsbereiche um. Den Vorstand von Siemens baute er komplett um in ein gutes und kompetentes Team, das vertrauensvoll zusammenarbeitet, wie er selbst sagt. In einen Verein von Ja-Sagern, wie böse Zungen lästern. Jedenfalls trägt das Gremium den Wandel mit, der nicht zuletzt von der Angst Kaesers getrieben wird. Siemens könnte zum verkrusteten Dinosaurier werden.
Die digitale industrielle Revolution wird die Mittelmäßigkeit größter Wucht attackieren. Und da möchten wir nicht genau in dieser Mitte stehen.
Den Gewerkschaften wird dieser grundlegende Umbau von Siemens zunehmend unheimlich. Vor allem die jüngsten Sparpläne haben massiven Widerstand ausgelöst. Jürgen Wechsler von der Bayerischen IG Metall betont, es gehe dabei nicht darum, dass sich die Belegschaft den Realitäten verweigere, also zum Beispiel sich wandelnden Märkten.
Das ist ja etwas, da kann man sich noch sehr vernünftig drüber verständigen.
So, bei Siemens passiert aber etwas anders. Man nutzt diese internationale wirtschaftliche Entwicklung auch dazu, in Deutschland tabula rasa, was die Produktionsarbeitsplätze anbelangt. Also ist ja nicht so, dass bestimmte Arbeit wegfällt, sondern wir haben auch die Situation, dass gleichzeitig Arbeit woanders hin verlagert wird.
Denn auch das ist ein Ergebnis des Umbaus bei Siemens. Bei der Zahl der Arbeitsplätze verschieben sich die Waagschalen mehr und mehr zugunsten der Standorte im Ausland.
Der Umbau von Siemens, er geschieht in einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt. Ist es da verwunderlich, dass dieser Umbau den Gewerkschaften unheimlich wird, wie wir eben beim Beitrag gehört haben, und der Politik unheimlich werden sollte? Professor Christian Scholz, Sie lehren Personal- und Informationsmanagement an der Universität des Saarlands. Erstmal guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Unheimlich wird den Gewerkschaften beispielsweise, dass Siemens nicht wirklich offen kommuniziert, dass Siemens nicht kommuniziert, wer auf der Strecke bleiben will und dass Siemens, wenn überhaupt, in letzter Sekunde kommuniziert. Also gutes Personalmanagement ist das nicht. Würden Sie solches Verhalten, wenn einer Ihrer Studenten das in einer Seminararbeit beschreiben würde, durchwinken?
Ja, das würde ich auf keinen Fall durchwinken. Also das heißt durchgefallen. Und Sie haben es ja schön in dem Bericht auch gesehen, da wurde ja über Kultur geredet, über die Idee, wie wollen wir miteinander umgehen. Und Unternehmen werden zum Glück nicht nur dadurch geführt, dass also irgendwelche Vorstandsvorsitzende mehr oder weniger glückliche Entscheidungen treffen. Die Mitarbeiter haben ja auch damit was zu tun. Bedeutet, das, was jetzt passiert bei Siemens, aber auch bei anderen Unternehmen, das ist etwas, was ganz an die Wurzel der Unternehmenskultur geht und damit auf jeden Fall hochgefährlich ist.
Aber was Siemens ja im Mindesten tun müsste, die Beschäftigten vor Ort vorbereiten, schult um, bildet euch weiter, schafft den Einstieg in die Industrie 4.0, in unsere neue gewandelte Siemens-Welt. Ist das nicht auch eine dringende Aufgabe für die künftige Regierung in Berlin? Thema in den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen war das ja nicht, jedenfalls nicht öffentlich.
Ja, aber nicht öffentlich, das ist der richtige Punkt. Wir wissen jetzt nicht, was genau diskutiert wurde, aber es wird gerade mit Bezug auf diese Globalisierung und Digitalisierung, das waren ja auch Worte, die mehrfach in Ihrer Sendung angesprochen wurden, da wird ja jetzt auch überlegt, wie wird darauf reagiert. Jetzt kann man sagen, Mitarbeiter müssen umgeschult werden. Was aber auch passiert, was aus meiner Sicht mindestens so dramatisch ist, ist, dass Unternehmen anfangen, sehr stark auf extreme Flexibilität zu setzen. Dass also die Mitarbeiter zunehmend in Arbeitsverhältnisse kommen, wo sie nicht genau wissen, wie lange sie arbeiten müssen. Dass Arbeitszeiten variabilisiert werden, dass Arbeitsverhältnisse variabilisiert werden. Und es kommt immer wieder das Argument, wegen der Digitalisierung, wegen der Globalisierung brauchen wir mehr flexible Mitarbeiter. Und was viel zu wenig diskutiert wird, ist, dass wir gerade, weil wir bessere Daten haben, weil wir ganze Digitalisierungsmöglichkeiten haben, wir gerade diese Dinge eben nicht unbedingt brauchen. Wir können besser planen, wir können besser über Modelle nachdenken. Und so gesehen ist das verführerisch zu sagen, wenn irgendwas falsch geht, tun wir halt einfach mal betriebsbedingte Kündigungen oder wir verkürzen Arbeitsverträge etc. Das kann nicht die Lösung sein.
Im Aufzählen der Instrumente der Unternehmen haben Sie noch was vergessen. Vielen wird ja der Schreibtisch unter den Fingern und unterm Laptop weggezogen. Das gehört ja auch dazu, Menschen in Industrieunternehmen ortlos zu machen.
Ja, und das ist genau der interessante Punkt, dass interessanterweise die Unternehmen, die so ähnlich wie jetzt Siemens mit diesen Mitarbeitern umspringen, wie Sie es ja auch genannt hatten, das sind auch die gleichen Unternehmen, die ganz vorne an vorderster Front sind und sagen, die Mitarbeiter kriegen keine eigenen Schreibtische mehr, die müssen sich jeden Abend, jeden Morgen einen neuen Schreibtisch suchen. Das heißt, diese Entwurzelung, die Idee, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr an das Unternehmen gebunden sind, das ist etwas, was Unternehmen forcieren. Interessanterweise durchaus Unternehmen, die gerade auch derartige Entlassungen machen.
Aber Leute, die keine Schreibtische mehr haben in der sich wandelnden Unternehmenskultur in Deutschland, die haben ja gemeinhin auch nicht mehr gewerkschaftliche Bindung, weil sie zum Teil ja gar keine Tarifverträge mehr haben. Ist das nicht auch eine Strategie, um diejenigen, die noch Beschäftigung haben, zu schwächen?
Ja, natürlich. Es wird ja auch bei den, ich weiß ja nicht genau, was jetzt bei Jamaika diskutiert wurde, aber auf dem Spielplan stand ja auch die Idee, Mitbestimmung zu reduzieren etc. Das waren ja auch Argumente, die von einer gewissen Seite reinkommen. Und was wir übersehen ist, es wird auch immer wieder Silicon Valley als ein Beispiel gebracht. Aber wenn wir uns mal genau angucken, was Unternehmen wie Google zum Beispiel machen, die haben kein Work-Life-Blending, wie wir das nennen, also die fließenden Übergänge. Da haben die Mitarbeiter eigene Schreibtische. Das heißt, hier rennen manche Unternehmen irgend so einem Popanz hinterher, wo man sagen müsste, Leute, das ist es gar nicht. Weder für die Mitarbeiter noch für die Betriebswirtschaft. Das wirkt auf den ersten Blick einfach, ist aber letztlich kontraproduktiv.
Also wir haben verstanden, maximale Flexibilisierung ist als Lampe Aladdins im Wandel der Globalisierung jetzt gefordert. Wer da nicht mitkommt, hat verloren. Macht sich auch deshalb Siemens-Chef Joe Kaeser so vehement stark für ein Grundeinkommen, weil er weiß, in der deutschen Industrie gehen in Zukunft sowieso viele Jobs verloren und dann muss man die Arbeitslosen ruhig stellen.
Das passt rein. Auch die Idee mit dem Grundeinkommen bedeutet, wenn Mitarbeiter nur variable Arbeitsverträge haben, bedeutet das, irgendwer muss den Rest zahlen. Und also wenn eben die Leute nicht abgerufen werden, wenn die eben nur wenige verdienen in dem Monat. Und deswegen kommt das Grundeinkommen, das im Prinzip nicht verkehrt ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber aus der Argumentation vom Herrn Kaeser ist das etwas, was man wirklich hinterfragen muss, weil es wieder sagt, wir wollen flexible Mitarbeiter, auf Teufel komm raus, und die Allgemeinheit soll die Kosten dieser Flexibilisierung zahlen.
Aber jetzt frage ich Sie mal als Hochschulprofessor. Sie lehren Betriebswirtschaftslehre, Personal- und Informationsmanagement. Wann haben Sie in den letzten 4 Jahren einen Unternehmer gesehen, der zu Ihnen kam und gesagt hat, sag mir was, wie ich es besser machen soll?
Also es gibt schon Unternehmen, die das wirklich auch machen. Also ich will jetzt keine nennen, es passiert schon. Das sind aber dummerweise nicht die, die so lautstark auch immer thematisiert werden, die man in den Medien sieht. Da sieht man eben die Unternehmen, die auch Frau Kugel mit ihren Interviews, die dann wirklich das hohe Lied auf die Schreibtisch verzichtet.
Ich muss kurz einhaken, Janina Kugel heißt sie, oder Janina ist die Personalchefin bei Siemens. Das musste hier jetzt kurz gesagt werden.
Okay, ja, okay, sie war vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, ja. Und die hat in dieser Form ja genau diese Argumentation gebracht. Das heißt, es gibt sehr wohl viele Unternehmen, gerade auch mittelständische Unternehmen, die es wirklich anders machen, die auch einen ganz anderen Kurs fahren. Die werden vielleicht nicht so thematisiert, das hinterfragt man nicht, weil es eben wirklich verlockend ist. Ich brauche keine richtige Planung. Im Zweifelsfall habe ich flexible Mitarbeiter und im Extremfall mache ich eine betriebsbedingte Kündigung.
Immerhin hat heute in der Aktuellen Stunde des Bundestags, wurde da über die geplanten Streichungen bei Siemens debattiert. Also das Parlament fängt an zu arbeiten und das zu tun, wofür es gewählt wurde. Und SPD-Parteichef Martin Schulz hat das Forum des Parlaments für eine scharfe Attacke, was sonst, auf die Geschäftsleitung von Siemens genutzt und gesagt, das sei nicht verantwortungsbewusstes Management. Jetzt machen wir uns mal ganz kurz zu Beratern der SPD für den künftigen Wahlkampf. Es wird ja Neuwahlen geben. Ist das die Linie, auf der die SPD weiterlaufen sollte?
Ich würde es auf jeden Fall machen. Also die Frage, die in dem ganzen Bundestagswahlkampf überhaupt nicht thematisiert wurde, ist, wie soll in Deutschland die Arbeitswelt aussehen? Also jenseits dieser ganzen Globalisierung, Hype und all diesen Geschichten, wie stellen wir uns in Deutschland die Arbeitswelt so vor, dass die Unternehmen produktiv sind, die Mitarbeiter zufrieden und gesund und wir alle daran Spaß haben? Das heißt, ich habe in der ganzen Diskussion im Bundestagswahlkampf und ich habe mit mehreren Politikern auch gefragt darüber, warum wird das nicht thematisiert? Die Thematik vermisst, wie soll unsere Arbeitswelt aussehen? Eine Arbeitswelt, in der wir gerne arbeiten, in der uns das Spaß macht. Und da würde ich in der Tat der SPD, das würde ich aber genauso auch anderen Parteien raten, jetzt mal einen Wahlkampf zu führen über die Idee, was ist unsere Vision von der Arbeitswelt? Wollen wir eine Arbeitswelt, wo alle irgendwie agil ausgetauscht werden können, irgendwie nach Gutsherrenart? Oder wollen wir etwas, wo wir sowas wie Partnerschaft haben, wo wir wirklich auch in Ruhe konzentriert auch Innovationen produzieren können, nicht aus Angst heraus, sondern aus Selbstsicherheit heraus? Das heißt, ich würde der SPD, der natürlich auch jetzt fast als erstes in dem Kontext, die ja auch nicht unbedingt das bisher drin gehabt hat, den würde ich durchaus empfehlen, das wäre ein Thema, wo es uns allen Spaß machen würde, Diskussionen zu hören.
Professor Christian Scholz von der Universität des Saarlandes, besten Dank. Und das war der Tag, nicht nur bei Siemens, Milliarden Gewinne und Jobverlust. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.